Guten Abend. Schön, dass die Kirche so voll ist heute Abend. Ich freue mich ganz besonders, dass Albrecht Fürst zu Castel Castell unsere Einladung angenommen hat, morgen zum Marburger Salon, aber heute Abend auch in den Gottesdienst. Fürst Castell, kommen Sie. Herzlich willkommen. Wir haben heute was Besonderes vor. Und zwar wollen wir anstatt einer klassischen Predigt ein Gespräch führen, weil Gott spricht ja durch ein Leben und in einem Leben. Und ich habe gedacht, die gute Nachricht, von der wir jetzt in den nächsten Wochen donnerstags abends hören wollen, die verleiblicht sich, die kann sich verleiblichen einem Leben, und davon wollen wir ein bisschen hören. Wir werden einfach in ein ganz locker nur vorbereitetes Gespräch einsteigen. Fürst Castell, herzlich willkommen. Sie sind zum ersten Mal in Marburg.
Stimmt, aber...
Das kommt. Einfach weiterreden. Ja, der Samuel schaut schon ganz...
Aha. Der hört nicht auf jede Stimme. Geht es jetzt? Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Und das hat natürlich einen Grund... bin eingeladen worden. Und wir kennen uns schon länger, Roland Werner, aber auch Guido Baltes und Michael
Mohrmann.
Den kenne ich nur unter dem Namen Bruder Michael. Das sind also die drei Bekannten, und dann habe ich auch noch einen Verwandten, einen Vetter hier, und der ist heute Abend mitgekommen, was mich sehr freut. Der wird mir nachher sagen, was ich alles hier falsch gemacht habe. Aber ich möchte mal zuerst sagen, das beeindruckt mich schon sehr. Es gibt heute nicht mehr so furchtbar viele volle Kirchen. Das beeindruckt mich und freut mich sehr, einfach eine volle Kirche zu haben. Und die meisten von Ihnen könnten meine Enkelkinder sein. Das ist Zukunft. Da soll noch ein Kirchenmann sagen, die Christen, die Kirchen hätten keine Zukunft. Hier sitzt sie.
Fürst Castell, gute Nachricht in 80 Jahren. Ich war ja nie ganz so gut in Mathematik. Erzählen Sie uns zwei, drei Daten Ihres Lebens, geboren, verheiratet, so ungefähr.
Ja, stimmt schon, sind schon einige Jahre mehr als 80. Ich bin ja im Jahr 1925 geboren. Und zwar in eine Familie hinein, die eine lange Geschichte hat. An diesem Ort, in Castell, einem Bauern- und Winzerdorf im Steigerwald, so grobe Richtung zwischen Würzburg und Nürnberg, sitzt meine Familie schon über 950 Jahre. Wir haben das vor 2 Jahren in einer kleinen Schrift auch mal erwähnt, nicht als eine große Leistung, sondern als ein riesiges Geschenk. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und jeder von uns hat eine Geschichte, auch genauso lang, nur die wenigsten kennen sie. Und wir haben das Privileg, so kann man es nennen, dass die Vorfahren immer die Dinge aufgehoben haben aus ihrem Leben, was sie gemacht haben. Castell, der kleine Ort, war mal Mittelpunkt einer reichsunmittelbaren, eines kleinen Territoriums im Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation, bis zum Jahr 1806. Aber ich möchte eigentlich gar nicht viel über die Geschichte sprechen. Mich interessiert viel mehr die Zukunft. Aber wir alle haben ja nun mal ein Herkommen, und ich bin mit 5 Geschwistern aufgewachsen, sehr behütet und sehr normal, war dann ein paar Jahre auf einem Internat, weil bei uns in der Umgebung keine höhere Schule war. Und bin von dort dann zum, wie es damals üblich war, zum Reichsarbeitsdienst eingezogen worden und bin Soldat geworden. Ich war noch 2 Jahre Soldat und zwar ziemlich aktiv. Das kann sich heute schwer jemand vorstellen, gerade Jüngere nicht. Als der Krieg anfing, da waren wir Buben begeistert. Hoffentlich ist er nicht zu Ende, bevor wir dabei waren. Und dann waren wir dabei. Und das ist für unsere Familie auch, hat ein trauriges Ende gehabt. Mein Vater ist gefallen und mein älterer Bruder auch. Und ich kam 45 wieder unversehrt und behütet nach Hause und war nur das einzige Mannsbild, so nennt man das bei uns in Franken, und hatte ja von allem keine Ahnung. Und da war der Besitz, ein größeres Unternehmen mit Landwirtschaft, mit Forst, Wald, einer Bank und Weinbau. Und da musste nun der Junge, der ich war ja gerade dem Bubenalter entwachsen, anpacken. Und viele Leute sagen, ach, wie schwer muss das damals gewesen sein. Und ich antworte darauf sehr deutlich, sicher war das schwer. Aber viele junge Leute haben es heute viel schwerer. Weil in dieser Vielzahl von Möglichkeiten im Beruf, in der Ausbildung, die Auswahl, was soll ich denn werden, was soll ich denn machen, vielen sehr schwer fällt. Brauche ich hier gar nicht weiter auszuführen. Für mich war das vorgegeben. Und dann habe ich eben auch gemacht. Ich habe dann über 60 Jahre lang den Familienbesitz verwaltet, bewirtschaftet, aufgebaut. Und natürlich, jede Generation möchte etwas Gutes tun. Und es ist auch etwas Gutes daraus geworden. Die Bank ist beinahe die letzte private Bank ohne eine Fremdbeteiligung. Das ist heute so gut wie kaum noch zu finden. Oder der Casteller Wein, den kann man überall kriegen, weil er ziemlich groß geworden ist und auch sehr gut ist. Gut, das ist so mein beruflicher und mein familiärer Hintergrund. Ich habe dann auch ziemlich bald gemerkt, das schaffe ich nicht allein, ich brauche eine Frau, Hausfrau. Und bin ganz bewusst auf die Suche gegangen. Ich wollte jemand finden, der in einer ähnlichen Situation groß geworden ist. Auch so eine Traditionsfamilie. Und habe sie gefunden, gar nicht weit von hier in Arolsen. Waldeck, Familie des Fürsten Waldeck und Pyrmont. Und da habe ich meine Frau Marie-Louise gefunden. Und wir haben uns ziemlich kurz kennengelernt. Da habe ich sie gefragt, könntest du dir denken, ja, meine Frau zu werden. Und da hat sie ja gesagt. Ich habe eigentlich nichts anderes erwartet, aber sie erzählt diese Geschichte, dass es doch etwas voreilig war. Und sie hatte auch recht. Wir dachten, naja, wenn man sich gern hat, eine Aufgabe zusammen, ein schönes Haus, einen großen Verwandtenkreis, das wird schon gut gehen. Bei uns ging es nicht gut. Wir sind nach ein paar Jahren in eine ganz schwere Krise geraten. Es ging nicht mehr. Wir wurden nicht fertig damit. Und drumherum, das haben sicher viele gemerkt und gesehen, aber keiner hat uns angesprochen. Nur ein Vetter kam und sagte, ihr braucht Hilfe. Und da haben wir dieses Angebot, dieses Hilfsangebot angenommen. Und sind auf eine Tagung des Marburger Kreises gefahren. Hinterher haben wir gemerkt, es hat mit Marburg gar nichts zu tun. Der ist mal hier gegründet. Das ist eine Laienbewegung. Dann wird zwei, ist zu lang?
Nö.
Gut. Da haben wir zwei für uns ganz neue Dinge gehört. Meine Frau war mit. Wir haben miteinander gehört. Erstens, Evangelische können und dürfen auch beichten. In der Einzelbeichte, in einem Beichtgespräch Sünden aussprechen, bekennen und ganz persönlich Vergebung zugesprochen bekommen. Und das nächste war, wir können unser Leben Jesus als unserem Herrn übergeben. Wir können eine Lebensübergabe entscheiden. Wir können eine Glaubensentscheidung treffen. Das beides, Beichte und diese Entscheidung, das kam in unserem Religionsunterricht nicht vor. Auch im Konfirmationsunterricht nicht. Wir sind beide in ganz normalen evangelischen Familien groß geworden. Das war uns völlig neu. Und die Leute, die davon erzählt haben, die waren glaubwürdig. Das waren ehrliche, redliche Leute. Denen haben wir das abgenommen. Und dann haben wir uns überlegt, sollten wir das nicht auch machen? Und dann meine Frau ist dann vorausmarschiert und hat diese Entscheidung getroffen. Frauen sind übrigens viel mutiger als wir Männer. Und es ist gut, wenn sie uns vorausgehen. Das hilft uns. Da brauchen wir uns nicht ärgern und uns zurückversetzt fühlen. Nein, das hilft uns. Manchmal marschieren wir dann voraus. Das tut uns dann auch wieder gut. Also, wir sind diesem Rat von dieser Tagung gefolgt. Wir haben unsere Sünde bekannt. Vor einem Seelsorger. Vor einem erfahrenen Christen, der selber in der Praxis der Einzelbeichte steht. Und da haben wir gemerkt, da verändert sich was in mir. Da werde ich was los. Es hat mit Freiheit zu tun. Ja, und dann diese Glaubensentscheidung. Das hat unser Leben verändert. Und das will ich aber deutlich dazu sagen. Daraus ist jetzt nicht eine perfekte und nur glückliche Ehe entstanden. Wir streiten uns heute noch. Weil wir beide ja ziemlich genau wissen, hin und wieder, wie wir es haben wollen. Und dann gibt es Meinungsverschiedenheit. Oder wir ärgern uns. Oder ich bin beleidigt, weil meine Frau irgendetwas mir nicht sagt oder doch sagt oder wie auch immer. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, dann zu sagen, verzeih mir. Verzeih mir. Oder auch dann zu sagen, ich verzeihe dir. Das muss uns nicht mehr belasten. Das ist immer wieder ein Stückchen Neuanfang, Versöhnung. Ich will dazu nachher noch etwas sagen. So, jetzt war die erste Frage ein bisschen lang beantwortet.
Fürst Gassel, Sie haben schon eigentlich meinen zweiten Themenkreis angeschnitten. Vielleicht kann man sagen, es gibt ein Buch von Ihrer Enkelin Marie Sophie, Prinzessin Lobkowitsch, geschrieben über ihr Leben. Guido Baldes hat ein Nachwort darin geschrieben. Da kann man noch einiges nachlesen. Aber dieses geistliche Aufwachen, dieses Hinwenden zu Jesus Christus, hat dann ja Sie in einen aktiven geistlichen Laienstand geführt. Sie sind nicht Pfarrer geworden, sondern haben weiter den Familienbetrieb geleitet, Kinder und vielfältige Aufgaben. Aber Sie haben immer auch geistliche Bewegungen, Gemeinschaften gefördert. Was war da der Antrieb?
Ich komme gleich drauf, aber hier Stichwort war Enkelin. Ich muss doch noch was dazu sagen, dass Gott uns 8 Kindern geschenkt hat. 2 davon sind schon wieder im Himmel. 6 sind verheiratet. Und 4 davon haben uns katholische Schwiegerkinder in die Familie gebracht. 2/3 der Schwiegerkinder katholisch. Und wir alte, wie wir glauben, auch gute evangelische Familien. Das war gar nicht so einfach. Aber diese Ehen sind alle reich gesegnet. Wir haben 31 Enkelkinder. Und in diesen Tagen wird, so Gott will, unser 7. Urenkelkind geboren. Also, was ich vorhin über Geschichte gesagt habe, ist ja nur ein Blick. Der viel wichtigere Blick ist der nach vorne. Das ist auch Gnade, das ist Geschenk, wenn eine Ehe mit Kindern beschenkt ist. Und wenn diese Kinder auch wieder Ja sagen zur Ehe, Ja sagen zu Kindern. Wir sind eine sehr große Familie und es macht auch Arbeit. Die kommen natürlich alle mal. Wir haben mit allen auch eine gute Beziehung. Und diese eine Enkelin, die Schriftstellerin, die hat eigentlich auch durch dieses Buch so eine Bestätigung bekommen. Ja, Schreiben ist eigentlich mein Medium. Das könnte ich mir vorstellen, das ganze Leben zu machen. Und mit der sind wir mal so unser Leben durchgegangen. Die Glaubensabschnitte unseres Lebens. Wer als Christ lebt, weiß, dass das ja ein Weg ist. Ein Weg mit Stufen, so wie in Marburg. Ich bin heute über viele Stufen auf den Straßen schon gestolpert. Stufen. Die muss man gehen. Und dann erlebt man eine neue Wegstrecke. Und das ist eigentlich ein ganz großer Reichtum des Lebens für uns geworden. Dieser Marburger Kreis ist eine ganz wunderbare und fruchtbare und auch heute noch sehr aktive Arbeit. Aber es ist die Grundschule. Es ist die Grundschule. Und wir wollten eigentlich immer auch weitergeführt werden und haben uns dann neuen Wegstrecken geöffnet. Ich bin von Hause aus sehr neugierig. Und immer wenn ich gehört habe, da gibt es etwas, gerade im Reich Gottes unter den Christen gibt es ja so viele verschiedene Bewegungen, so wie hier eine, der Christustreff, die habe ich alle versucht, nicht alle, aber doch viele versucht kennenzulernen. Wie machen die das? Wie leben die ihren Glauben? Wie reden die mit anderen drüber? Wir sollen ja die gute Botschaft des Evangeliums weitergeben, so wie wir es auch in der Familie machen. Und das hat mir mein Leben, unser Leben sehr, sehr reich gemacht. Und es ist ja ganz natürlich, dass wenn katholische Schwiegerkinder in die Familie kommen, dass man sich als erstes mal mit Ökumene beschäftigt. Wo kommt denn diese Spaltung her? Was trennt uns eigentlich? Und da haben wir gemerkt, es trennen uns Formen. Aber im Eigentlichen haben wir denselben Herrn, Jesus Christus. Und wir nennen uns ja nach ihm, Christen. Nun gut, die Kirchenleute sehen das manchmal etwas anders. Sie müssen so ihre Organisation und ihre Eigenart, ihre Prägung sehr verteidigen. Ich will da nicht mitmachen. Ich möchte diese Mauern, diese Grenzen, dieses Trennende durchbrechen. möchte gerne aus der Andersartigkeit und aus den anderen Erfahrungen lernen. Ich habe eine Menge lernen können, indem ich mich für andere interessiert habe. Da könnte ich Ihnen nur eine ganze Menge Geschichten erzählen, aber soll ja auch wieder jetzt wieder nicht zu lang werden.
Das Stichwort haben Sie schon gegeben, es ist das vorletzte Stichwort, nämlich Versöhnung. Gott hat Ihnen das Anliegen der Versöhnung aufs Herz gelegt, Sie haben es aufgenommen. Margarete Neitzel erzählte, dass sie mit Ihnen war auf einer Versöhnungsreise in Prag. Wir sind uns in Jerusalem auch mehrfach begegnet. Versöhnung.
Nun gut, die erste Versöhnungsgeschichte habe ich schon erzählt, nämlich in unserer Ehe. Das ging auch mit unseren Kindern so. Wir haben auch gemerkt, wir sind unseren Kindern auch viel schuldig geblieben. Wir konnten ihnen nicht das geben, was sie immer erwartet haben, an Liebe, an Zuwendung, an Zeit, an Interesse. Und da haben wir mal einen großen Familientag, so eine Sitzung gemacht. Dann wäre einfach die Eltern haben ihre Kinder um Vergebung gebeten. Vergebt uns für das, was wir euch schuldig geblieben sind. Versöhnung in der Familie. Ich will Ihnen ein besonderes Versöhnungserlebnis erzählen. In Franken gab es sehr viele jüdische Gemeinden. Bis zum Jahr 38 gab es über 100 meist kleine Gemeinden, nur alleine in Unterfranken. Und auch im Jahr 38, als überall in Deutschland die Synagogen brannten, brannte sie auch in unserer Kreisstadt in Kitzingen. Sie wurde dann wieder aufgebaut, nach langem Hin und Her. Und da hat der Oberbürgermeister alle noch erreichbaren ehemaligen jüdischen Bürger, Gemeindeglieder eingeladen. Da kamen etwa 15 jüdische, meist ältere aus Israel, aus der Schweiz, aus USA zu diesem Festakt der wiederaufgebauten Synagoge. Und weil wir zu diesem Festakt nicht konnten, haben wir sie eingeladen, meine Frau und ich, zu uns. Wir haben ein großes Haus. Und da kamen sie. Und wir haben viele Gruppen und viele Gäste, das ist an sich nichts Besonderes. Aber ich habe schon gemerkt, hier kann ich nicht so meine übliche Begrüßungsrede halten. Das ist schon was anderes. Da habe ich mir überlegt, was war denn bei uns in der Familie im Jahr 38? Meine Eltern lebten jetzt nicht mehr, ich konnte sie nicht mehr fragen. Aber ich wusste, das hätte ich sonst anders gehört, dass von uns keinerlei Mitleid, Mitfühlen, Teilnehmen damals zu den jüdischen Familien erkennbar war, deren Gotteshaus man in Brand gesteckt hat und die man dann verhaftet hat und deportiert und größtenteils ermordet hat. Das stand mir plötzlich vor Augen. Und dann stand diese Gruppe der Juden vor mir und ich habe das gesagt. Ich habe gesagt, ich bin der Nachfolger meiner Eltern. Ich bin stolz auf meine Eltern, weil ich viel von ihnen mitbekommen habe und ja das Werk, ihr Lebenswerk, weiterführen darf. Aber ich weiß, wenn ich dankbar für meine Eltern bin, dass auch sie schuldig geworden sind. Und ich habe diese Schuld bekannt, dass vom Schloss Kastell damals kein Wort der Teilnahme, des Mitfühlens oder gar des Protestes zu hören war. Und ich bitte Sie im Namen meiner Familie dafür um Vergebung. Meine Frau hat sich dem angeschlossen, weil sie aus einer ähnlichen Familie kommt, wo so ein kein Judenhass, auch kein Kampf oder irgendwie böse Taten gegen das jüdische Volk, aber so eine Überheblichkeit und so eine Distanzierung und so ein bisschen so erhaben, das steckte bei ihrer Familie und bei meiner ganz tief drin. Und ich schalte es dazwischen, es steckt noch in vielen, vielen Familien in Deutschland ganz tief drin. Ein latenter, ein stiller, aber ein innerlich virulenter Antisemitismus. Ich brauche Ihnen gar keine Beispiele zu geben. Prüfen Sie selber mal nach, wie es in Ihrer Familie war. Wie war der Großvater, der Großonkel? Wie ist es denn damals gewesen? Und wenn auch Überlebende aus diesen Jahren noch leben, fragen Sie sie, was habt ihr denn damals gemacht? Was habt ihr gedacht? Nun gut, wir haben die Schuld des Hauses, der Familie, der Vorfahren bekannt. Gibt es übrigens in der Bibel eine wunderbare Stelle beim Propheten Daniel, kann man das mal nachlesen. Der hat damals schon unsere Väter, unsere Fürsten haben gesündigt. Sie sind abtrünnig geworden. Das kann man da nachlesen. Wir haben das heute vergessen. Leider auch unsere Kirchen. Und dann haben wir gemerkt, wie da etwas aufgebrochen ist bei den jüdischen Menschen, die zu uns gekommen waren. Da fing eine Frau an zu weinen und sagte, jetzt kann ich zum ersten Mal weinen über das, was man meiner Familie angetan hat. Und da haben wir gemerkt, Versöhnung ist etwas ganz Persönliches. Es ist eine Beziehung. Und wenn derjenige, der in Angst und im Schrecken der Vergangenheit, der Erinnerung noch lebt, ein Wort der Liebe, der Vergebung hört, dann fällt von ihm etwas ab. Ich habe das mehrfach erlebt, auch mit einem Zigeuner. Ich habe ihm erzählt, wie das früher war, wie Wanderzirkusse, Zigeuner zu uns kamen. Wie wir darüber Witze gemacht haben und habe ihn um Vergebung gebeten. Und dann hat er mir erzählt, wie er heimgefahren ist, war in Dachau übrigens bei einer Gedenkfeier im KZ. Er wäre wie auf Flügeln gefahren. Das hätte ihn beflügelt. Es wäre für ihn ein ganz großes Erlebnis. Dieses eine Wort oder diese vier Worte, ich bitte um Vergebung.
Herr Skastell, wir haben noch einen letzten kurzen Punkt. Leider, wir wollen gleich ja noch das Fest der Versöhnung feiern im Abendmahl. Das Buch, ich habe es mit großer Bewegung gelesen, können Sie vielleicht noch nennen, aber meine letzte Frage ist, Sie haben einiges schon in die Richtung gesagt, was Sie weitergeben möchten der jungen Generation. Die meisten sind ja jünger als wir hier. Und insofern würde ich Sie bitten, vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen, auch für einen geistlichen Lebensweg. Wie kann der aussehen? Was haben Sie uns dazu geben?
Also mit ein, zwei Worten kann ich das leider nicht sagen. Ich brauche schon ein paar Sätze dazu. Zwei Dinge. Wir haben in unseren Unternehmen natürlich auch junges Volk, junge Leute, die kommen zur Ausbildung, Azubi, früher nannte man das Lehrlinge. Die kriegen eine gute Ausbildung. Aber ich habe plötzlich gemerkt, das ist alles fachbezogen, Berufsausbildung, Weiterbildung. Wir sagen ihnen gar nicht, nach welchen Wertvorstellungen das Unternehmen und auch die Arbeit unserer Mitarbeiter ausgerichtet sein soll. Und da hat mir ein Wort der Heiligen Schrift sehr geholfen. Und ich lese das in Auszügen aus dem Buch, was ich hier von Ronald Werner geschenkt bekommen habe. Das ist das Buch, was er die alte Bibel neu übersetzt hat. Und im allerletzten Buch der Bibel in der Offenbarung, da steht, der Seher Johannes, dann sah ich den geöffneten Himmel, da erschien auf einmal ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und der Abschnitt endet, und auf seinem Gewand und seiner Hüfte ist ein Name geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und als mich ein älterer, erfahrener Christ auf diesen Text hingewiesen hat, dann hat das in mir etwas, das hat gezündet. Treu und wahrhaftig. Der Name des wiederkommenden Herrn, des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren, hat den Namen treu und wahrhaftig. Dann habe ich einen Brief an die Mitarbeiter geschrieben, habe geschrieben, unsere Grundregel für das Unternehmen, für das Verhalten und für das berufliche Tun heißt Treue und Wahrhaftigkeit. Sind wir mal ehrlich, wenn wir junge Menschen heute fragen, was sind denn eure Wertvorstellungen? Schweigen. Ihr habt ja nicht mal von 10 Geboten gehört. Wer kann heute noch die 10 Gebote? Treue und Wahrhaftigkeit, das kann man sich merken. Und zwar am Gegenteil. Untreue will keiner erleben. Und angelogen und betrogen will auch keiner werden. Also, Treue und wahrhaftig, daran kann ich alles prüfen, ob bei mir alles in Ordnung ist, ob meine Beziehung unter diesen beiden Begriffen heil und gesund ist. Werte. Ich habe mich gefreut, dass seit einiger Zeit wieder in der Öffentlichkeit über Werte gesprochen wird. Man beklagt Werteverlust, man sagt, Wert, wir brauchen wieder Werte, Wertvorstellung, Wertegerüst. Aber lesen Sie mal solche Sätze aufmerksam, da werden Sie nie hören, wie sich eigentlich das Wort Wert definiert. Und das hat mich interessiert. Ich habe mir 2 Gesprächsrunden eingeladen und da haben wir mal über dieses Thema gesprochen. Wir haben nicht beklagt, dass heute alles so schlimm ist und die Krise und all das. Das wissen wir ja alles. Nein, wir haben uns damit beschäftigt, was können wir denn weitergeben an Werten? Was sind Werte? Warum brauche ich Werte? Und wo kommen sie her? Und das Ergebnis dieser Gespräche war so, ihr steht hier in diesem kleinen Heft, das sind sehr klare, sehr, sehr nüchterne und sehr einfache und sehr persönliche Fragen. Von dem, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben, frage ich Sie einfach mal, bin ich betroffen? Bin ich selbst betroffen? Da werden viele den Finger heben. Aber bin ich auch beteiligt? Könnte es sein, dass ich zu dem, was wir heute erleben, selbst etwas beigetragen habe? Was treibt mich an? Will ich mehr, als ich brauche? Handle ich, was ich rede? Welche Grenzen brauche ich für mein Leben? Ja, und dann kommt der konkrete Satz, welchen Beitrag können wir heute als Christen inmitten der Krise leisten? Und am Schluss kommen wir dazu, die Grundwerte für ein gelingendes Leben stehen auf der bleibend gültigen Ordnung, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Dann haben wir dieses Heft drucken lassen. Und ich habe vor einiger Zeit ein Referat über das Thema Werte im Unternehmen an der Universität in Bayreuth gehalten. Da waren 900 Leute im Auditorium Maximum und haben erstaunlich zugehört. Sodass mir hinterher ein Professor gesagt hat, gratuliere Ihnen, das passiert selten, dass uns die Studenten so konzentriert zuhören. Und dann habe ich ihnen so ein Heftchen mitgegeben und dann kamen sie an und sagten, ja, Sie haben uns doch gesagt, die ist keins mehr da. Ich habe Ihnen deswegen heute auch so ein Heftchen mitgebracht und wer sich dafür interessiert, das ist nachher am Ausgang zu bekommen. Und damit möchte ich auch schließen. Ist letzte Frage.
Das war's.
Ja. Ich möchte Sie einfach bitten, über dieses Thema nachzudenken. Ganz persönlich und ganz einfach. Was sind die Wertvorstellungen meines Lebens? Sprechen Sie mit anderen drüber. Bleiben Sie nicht allein. Wir brauchen die Stimme der anderen, damit wir nicht auf einem schmalen Weg gehen. Jedes Gespräch kann unseren Blick weiten und vergrößern. Und wir Christen, und ich rechne mal jetzt damit, dass die meisten von Ihnen auch bewusste Christen sind, sonst wären Sie wahrscheinlich heute Abend nicht hierher gekommen. Wir haben eine immens große und wichtige Aufgabe. Wer soll es denn in unserer Gesellschaft, in unserem Volk sagen, nach welchen Werten es sich lohnt zu leben? Ich möchte keiner Ideologie hier zu nahe treten, aber ich möchte mich auch keiner Ideologie anvertrauen. Aber ich bitte Sie, über diese Frage jetzt in der Stille einen kurzen Augenblick nachzudenken. Ich möchte Sie gerne mit dieser Frage heute Abend, ich wünschte mir sehr, dass diese Frage Sie auch weiter, wenn wir nachher nach Hause gehen, weiter beschäftigt. Ja, und so wie ich begonnen habe, schließe ich, das ist eindrucksvoll, Ihnen hier gegenüber zu sein. Danke, dass Sie alle gekommen sind.